iHeartRadio präsentiert. Der große FC-Podcast Wizards of Otze mit Daniel und Pico.
Herzlich willkommen, liebe Fans der Wizards of Otze. Shame on us. Shame, shame, shame. Wir haben es leider verpasst, am letzten Spieltag einen Spieltagspost zu machen. Und deswegen müssen wir euch, lieben, treuen Fans, mitteilen, dass der Spieltag aus der Tippspielwertung herausgenommen wird. Aber ich kann euch Folgendes versprechen. Beim Saisonabschlusssaufen im Tibolzeck, wo der Gewinner gekürt wird, werden Daniel und ich einfach eine zusätzliche Runde schmeißen, finde ich. Oder, Daniel?
Ja, das geht ganz klar auf mich. Ich hatte so viel zu tun.
Ah, komm, es geht auf uns, weißt du, wir sind doch beide die Wizzies hier.
Naja, nee, aber es ist ja nett von dir, Vico. Das geht ganz klar auf meine Kappe, dass ich den nicht gemacht habe, den Tippspiel-Post. Insofern, Entschuldigung an alle da draußen. Es ist mir echt durch die Lappen gegangen, das Ding, ne? Es war viel los bei mir arbeitsmäßig und das Wochenende war voll und irgendwie habe ich es total nicht hingekriegt. Aber na gut, eine Niederlage hätten wahrscheinlich die wenigsten getippt, hoffe ich mal. Insofern
lagen wir sowieso alle falsch.
Ja, genau.
Aber, Pico. Daniel, wie hast du das Spiel denn gesehen? Also ich meine, hast du es überhaupt gesehen?
Ja, ich habe das Spiel selber habe ich schon gesehen. Ja, es war natürlich die erwartet starken Berliner, Union Berliner. Die haben, also gerade die erste Hälfte, fand ich, haben wir jetzt nicht so viel gesehen, ne? Also vom Spiel, fand ich. Die sind echt, die haben uns echt eingeschnürt. Das hätte sehr schnell auch noch viel schlimmer aussehen können. Das Eigentor von Hübers ist natürlich extrem unglücklich. Hübers geht da auch sehr lasch zu dem Ball hin, finde ich. Also ich weiß nicht, versucht natürlich den Querpass zu stoppen. Das ist aber auch irgendwie alles, ist halt so ein Ding, wo alle Beteiligten irgendwie doof bei aussehen, ne? Und dann bist du recht schnell hinten. Ja, und dann ist das schwer gegen Union. Ich weiß nicht, wie hast du es denn so gesehen?
Ja, ich stand natürlich wie immer auf der Bühne. Leider ist das Schicksal, was mich zumindest noch bis Ende September immer am Sonntag plagen wird, wenn wir sonntags spielen, weil ich da einfach immer auf der Bühne stehe. Aber ich habe mir dann natürlich die Zusammenfassung angeguckt und ja, also nach allem, was ich so gelesen und dann auch in der Zusammenfassung gehört habe, war das ja wohl eins der schlechtesten oder das schlechteste Saisonspiel bisher. Wenn man mal Regensburg irgendwie mit ausnimmt, wobei Regensburg hätte man einfach auch gewinnen müssen, hätte man einfach ein Tor machen müssen, fertig ist. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist es passend, dass ein Eigentor unsere erste Saisonniederlage in der Liga irgendwie besiegelt. Ja, und ich meine, Schwerbe hält natürlich auch wieder einen Elfmeter, der war natürlich auch schlecht geschossen, aber den hält er trotzdem super gut.
Der Elfmeter war ein Witz. Aber sorry, der Elfmeter, das ist ein Witz, oder? Das ist doch, also komm, von hinten kriegt er den an Ellbogen geköpft.
Was Daniel, ist das für ein Elfmeter? Ich kann nur schon wieder mein Plädoyer auf die Vereinfachung der Handregel halten. Also das aus meiner Sicht ist das Problem nach wie vor, dass es so was hat Baumgart im Interview gesagt? Es zählt nicht mehr nur noch die Vergrößerung der Fläche, sondern es zählt auch noch, dass eine Absicht erkennbar sein muss. Aber was ist das denn für ein Satz? Wie soll man denn eine Absicht erkennen bei sowas? Also es gab ja noch andere Handspiele, jetzt auch in der Champions League wieder, wo du dachtest, hey, wie kann das denn kein Handspiel sein? Und dann, war keine Absicht. Also ich plädiere nach wie vor dafür, einfach zu sagen, es ist wie beim Hockey, Handspiel ist Handspiel und es wird immer gepfiffen. Und nach dieser Regel ist es ein Handspiel und es wird gepfiffen und es ist ein Elfmeter.
Ja, aber das ist ja nicht die Regel, Pico, jetzt. Ich verstehe, dass du für diese Regel plädierst, wäre ich ja auch für, aber es ist ja nicht die Regel. Und also da, wenn es so steht, und da hast du vollkommen recht, der Interpretationsspielraum ist natürlich riesig, aber Kilian sieht den Ball ja noch nicht mal. Also er kommt ja wirklich von hinten, dann kriegt er dafür gelb. Und dann holt er sich dann die gelbe Rote.
Sagen wir es mal, ja, und kriegt er später gelb. Ja, das ist total beschissen, ich weiß. Nochmal, Natürlich kann man dem Kilian da keine Absicht unterstellen. Wie soll man ihm Absicht unterstellen? Er kann ja gar nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Also es ist so. Und gleichzeitig kann man aber natürlich schon hingehen und argumentativ behaupten, dass die Handbewegung von ihm, ne, wie er da in der Luft steht, wie er da versucht, irgendwie sich zu geben, dass die einfach auch so Körperklaus-mäßig ist, dass man da einfach eine fahrlässig in Kauf nimmt, dass eventuell in der Zukunft eine Absicht unterstellt werden könnte.
Okay, belassen wir es mal dabei.
Daniel, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde am allerliebsten an das Spiel einen schnellen Haken machen, weil ich glaube, das Spiel ist, das ist gegen den Tabellenführer, haben wir verloren, da kann man mal verlieren. Irgendwie finde ich, habe ich jetzt auch nicht so wirklich Erkenntnisse daraus gewonnen. Oder hast du irgendwelche Erkenntnisse gewonnen? Außer, dass Lindenmeiner dringend mal ein Tor schießen müsste.
Ja, also meiner hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich weiß nicht, warum der Kicker so dem so eine schlechte Note gegeben hat, also oder eine schlechtere Note auf jeden Fall als Keins. Also ich fand meiner einen der wenigen Aktivposten eigentlich. Schade, dass er den Ball nicht richtig trifft in dieser ja, halben 1 gegen, also nicht wirklich eine 1:1 gegen Situation, aber er hat ja den Gegenspieler noch an sich. Und wenn er den da, glaube ich, ein bisschen besser trifft, dann könnte das auch sein erstes Tor gewesen sein. Aber ich fand ihn sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob er mir vielleicht doch noch besser als Joker gefällt, aber im Sinne der Rotation mit diesen ganzen Spielen ist das natürlich sehr gut, wenn du da die Minuten auch ein bisschen mehr verteilen kannst. Ne? Aber so einer als Joker, da hat er, glaube ich, bisher bessere Auftritte gemacht als vorher. Aber der kommt, also das finde ich auf jeden Fall. Mir gefällt Tigges besser als Dietz. Also Dietz gefällt mir schon seit ein paar Spielen jetzt irgendwie nicht mehr so gut, scheint mir auch nicht sehr ballsicher. Und Tigges kommt so langsam ans Laufen, habe ich das Gefühl. Ja. Also da sehe ich Verbesserungen. Die andere Erkenntnis, die ich wieder mal gewonnen habe, ist, dass wenn wir so Experimente mit Jonas Hector machen, dass mir das nie gefällt, dass ich einfach den immer am liebsten immer noch auf seiner Linksverteidigerposition sehe. Also diese grob 62 Minuten, die der auf der 10 gespielt hat, erschließt sich mir nicht so ganz, was da der Hintergedanke ist. Gerade weil wir auf der 10 ja natürlich auch noch andere Optionen haben. Also ist ja nicht so, dass man jetzt Jonas eine Pause gegeben hat, indem man Pedersen als Linksverteidiger gebracht hat, sondern Jonas hat ja auch gespielt. Ne? Also,
er hat ja gesagt, dass Duda irgendwie 2 Spiele gespielt hat und ein bisschen platt war und er auf der 10 halt einfach jemanden brauchte, der mit seinen guten, präzisen Pässen und mit seiner Wendigkeit da zwischen den Achsen irgendwie und zwischen den Verteidigern agieren kann. Aber ja, das ist einfach...
Aber von einem Adamyan wurde auch behauptet, dass er die 10 spielen könnte. Also er hat im Moment noch keine...
Aber der war gar nicht im Kader, oder?
Das ist okay.
Der ist eingewechselt worden in der 85.
Ja. Also, Adamyan hat auch bisher natürlich keine Leistungen erbracht, die ihn jetzt irgendwie dafür prädestinieren, jetzt in der Startelf zu stehen. Das sehe ich genauso, aber... ja, diese Hector-Experimente, das ist immer irgendwie, da fällt mir immer wieder auf, dass ich ihn doch am liebsten als Linksverteidiger sehe.
Ja,
leider Gottes, wenn du dann 1-0 gegen Union, was ich schon gesagt habe, zurückliegst, dann ist es schwer und wir waren nach vorne sehr ungefährlich. Also wir hatten wirklich sehr wenige Torchancen. Wir sind auch eine ganze Ecke weniger gelaufen. Na gut, wir waren dann grob 10-12 Minuten mit einem Mann weniger, aber wir sind 5,5 Kilometer weniger gelaufen. Ich glaube nicht, dass ein Luca Kilian in den 10-12 Minuten 5,5 Kilometer gelaufen wäre. Insofern ist die Laufleistung natürlich recht gering gewesen. Und diese Entschuldigung, dass wir unter der Woche gespielt haben, hat Union natürlich auch. Also insofern muss man schon sehen, dass die... Ja, die haben ihre Leistung da gebracht. Union macht es extrem schwierig, gegen die Tore zu schießen.
Aber wir haben schon mehr Termine. Ne? Also wir hatten schon wirklich, im Gegensatz zu Union, gerade jetzt im August hatten wir 6 Spiele. Ne? Und wir haben jetzt, also in den letzten 30 Tagen, haben wir 9 Spiele gespielt. Also das ist schon eine ganze Menge, muss man einfach mal sagen. Und insofern ist das, seit dem Leipzig-Spiel sind wir eigentlich in so einem... alle 3-4 Tage Rhythmus und das, ich glaube, dass sie dem jetzt gerade ein bisschen Tribut zollen. Also ganz gut vielleicht, dass jetzt dann eher so Teams wie der erste FC Slowacko und der VfL Bochum kommen, so Teams, wo man sagt, da kann man auch vielleicht mit ein paar Prozent weniger was holen, wobei natürlich das ist jetzt, also ich sage das jetzt gerade und fühle mich dabei sofort schlecht, weil ich denke, das ist schon wieder zu viel zu gewagte These irgendwie.
Ja, es ist ja natürlich jetzt, es geht weiterhin, ne, konstant weiter mit Spielen im 3-4-Tage-Rhythmus. Union, hast du recht, muss man abhaken. Also wir stehen ja in der Liga immer noch extrem gut da, ne? Also mit 9 Punkten kann man sich weiterhin nicht beklagen. Ich
Überhaupt nicht.
kann zu Slowacko überhaupt eigentlich gar nichts sagen, weil ich das Team überhaupt nicht kenne. Diese 3-3 gegen Partizan haben die, glaube ich, gespielt. Es wäre einfach für unser Standing innerhalb der Gruppe, wäre es natürlich geil, jetzt einen Dreier zu landen. Dann hast du diese 4 Punkte, die wir uns aus diesen ersten 2 Spielen gewünscht haben, hättest du dann eingefahren. Und ich glaube, man kann sich doch relativ einig sein, dass Slowacko vielleicht die, ja, auf dem Papier jetzt sage ich mal, die schwächste Mannschaft ist. Insofern, wenn man einen Anspruch hat, als Erster irgendwie aus der Gruppe rauszukommen oder gegebenenfalls als Zweiter in eines dieser Playoff-Spiele zu kommen, dann solltest du das zu Hause gegen Slowacko schon mal gewinnen, sage ich mal.
Genau. Also im Prinzip lässt sich da eigentlich, finde ich, nicht viel anfügen. Also, und wie gesagt, ich glaube, meine These, also der hat ja jetzt schon wirklich auch wieder gegen Union einfach wieder viel gewechselt. Meiner durfte zum ersten Mal in der Liga von Anfang an spielen. Ich glaube, Ljubicic und Thielmann sind reingekommen, ne? Das heißt, die haben also auch ein bisschen mehr Pause bekommen. Ein Schindler ist reingekommen für einen Schmitz. Also ich glaube, man kann jetzt gegen Slowacko mit einer relativ frischen Mannschaft spielen. Und du weißt, Kilian kann jetzt absolut alles geben, denn er wird in der Liga auf jeden Fall nicht spielen. Ne? Gegen Bochum. Das heißt, gegen Bochum brauchst du eine Rotation. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass er dann gerade deswegen gegen Slowacko den Kilian schon rausnimmt und dem Soldo mal eine Chance gibt, ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Oder wen siehst du da in der Innenverteidigung? Ne? Also ich denke jetzt quasi in das Spiel Richtung Bochum. Wer kann da in der Innenverteidigung irgendwie aufspielen?
Ich sehe da eher, auch in Richtung Bochum hin, würde ich da eher auf Pedersen Hübers tippen als auf Soldo. Also ich weiß nicht warum und vielleicht tue ich Soldo da auch komplett Unrecht, aber der kommt natürlich jetzt in einem Zeitpunkt in diese Mannschaft, wo extrem viel gespielt wird. Dementsprechend wird, glaube ich, auch extrem wenig trainiert. Und dann so direkt in die Abläufe irgendwie reinzukommen und in dieses System und auch dieses nach vorne verteidigen, was die Innenverteidiger tun sollen, ist natürlich recht schwierig. Also ich glaube, den wirklich zu integrieren, die erste Chance dazu hast du vielleicht wirklich erst in dieser Länderspielpause, die dann nach dem Bochum-Spiel kommt, ne? Also dann hast du 2 Wochen Zeit. Da wird natürlich, glaube ich, auch für die Regeneration viel gemacht und so. Und diese ganzen Spiele, die jetzt gemacht haben, wieder so ein bisschen sich von zu erholen. Und das ist vielleicht auch dann die Chance für Soldo, wirklich in diese Abwehrkette irgendwie integriert zu werden. Bis dahin sehe ich ihn eigentlich nicht wirklich, es sei denn hier Verletzungen und dergleichen, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber ich glaube, auf Bochum hin gesehen würde ich eher auf Pedersen in der Innenverteidigung tippen. Und gegen Slowacko jetzt morgen, glaube ich, dass Hübers und Kilian weiterspielen werden.
Ja, okay. Lass uns doch mal direkt irgendwie Richtung Aufstellung gehen. Also ich meine, du hast ja jetzt gerade quasi gesagt, wie deine Innenverteidigung ist. Du hast, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, gesagt, dass du Experimente mit Jonas Hector in der Zukunft ablehnst oder schon immer abgelehnt hast. Das heißt also, der Jonas geht wieder auf die linke Seite. Spielt Benno über rechts gegen Slowacko oder spielt Kingsley? Also ich glaube, Benno braucht ein bisschen, um wieder reinzukommen. Der ist noch nicht wieder auf der Höhe, so gefühlt.
Ja, Benno ist noch nicht so der Benno, der letztes Jahr dein nächster Nationalspieler des ersten FC Köln irgendwie ist. Also das muss man sagen, ob das jetzt und natürlich der Verletzung. Ich könnte mir beide vorstellen. Wir haben ja ungefähr, ich weiß nicht, wann ist King reingekommen, auch ab der 60. oder so.
Ja,
Also
genau, 62. Ja.
ja, ich könnte mir vorstellen, dass King wieder spielt. Von Anfang an, wie er es auch gegen Nizza getan hat. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Benno spielt. Also, und dann, dass es vielleicht auch während des Spiels wieder einen Wechsel auf der Position gibt. Also da, ich glaube, dass wir viel mehr Ballbesitz haben werden als Slowacko. Also da gehe ich mal
Ja.
von aus, dass die sich tief hinten reinstellen werden. Insofern ja, wird es Flanken segel in den Strafraum von Slowacko segeln und dann ist natürlich Benno vielleicht mit seinen Flankenläufen kein schlechter und wobei King ist natürlich auch einer, der mehr ins Dribbling geht, glaube ich, als Benno. Ne? Insofern haben sie beide natürlich auch offensiv ihre Stärken. Ja, aber ich könnte mir beides vorstellen. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht genau, wo es da. Ich habe da auch kein Gefühl für. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du irgendwie, ob du auf einen von beiden wetten würdest, wer aufläuft.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Position, wo er wechseln wird in der 60. oder um die 60. rum. Und ich glaube, er wird den Schindler zuerst spielen lassen.
Ja, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
Ist im Moment einfach eine stärkere Bank, glaube ich, dass. Das wäre meine Viererkette, also Schindler, Kilian Hübers, Hector.
Bin ich
dann,
dabei.
Und dann wird er aber wahrscheinlich gegen Slowacko, glaube ich, nur mit einer Sechs spielen. Also er wird dann, glaube ich, mit einer Skiri-Sechs spielen.
Der spielt immer, oder? Macht der jemals eine Pause?
Warum sollte er auch eine Pause machen?
Der fährt ja in der Halbzeit auch noch Fahrrad, ne? Liest man ja immer über den.
Ja, weil ihm langweilig ist.
Ja, weil er die Beine am Laufen lassen will, ne? Also der Typ ist echt eine Granate einfach. Ja, Skiri, ganz klar. Mir hat auch Machtl wieder ganz gut gefallen gegen Berlin. Also ist ja auch wieder in der Startelf gewesen. Da habe ich auch nicht verstanden, warum der Kicker dem so eine schlechte Note gegeben hat. Also ich fand ihn recht präsent auch im Mittelfeld. Aber ich glaube auch, genauso wie du, dass das gegen Slowacko ganz klar auf eine Sechs hinausläuft und zwei Stürmer. Insofern Skiri und niemand anders.
Meinst du denn, er spielt mit einer Doppelspitze Dietz-Tigges?
Das glaube ich nicht.
Aber so, um so eine richtige Kopfballmacht da vorne zu haben und die gegnerischen Spieler zu binden.
Also was wir letzte Saison mit
so Ton,
was wir letzte Saison mit der Doppelspitze Toni Sepp Andersson gemacht haben, teilweise, meinst du?
Ah, genau. Also so ein bisschen diese Wuchtigkeit da vorne, also so eine wirkliche Doppelspitze zu machen. Quasi einen linken Stürmer, einen rechten Stürmer. Dahinter hast du eine 10, einen Adamian zum Beispiel. Oder vielleicht auch einen Ljubicic oder einen Duda. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er einen Duda spielen lässt. Den Kainzi würde ich spielen lassen. Und dann über rechts halt einen Lubi oder einen Thielmann.
Ja, also ja. Es wird natürlich dann extrem voll da im Strafraum. Das kann ich mir vorstellen. Ich war letzte Saison nie wirklich ein Fan von dieser Doppelspitze Toni und Sepp Andersson. Also das hat
ich auch nicht, nee.
Das hat echt selten funktioniert.
Aber du hast natürlich auch selten gegen einen tschechischen Erstligisten gespielt, der Vierter oder Fünfter geworden ist, ne? Oder was sind die geworden? Oder Dritter?
Ja, da fragst mich jetzt Dinge.
Also du weißt, was ich meine. Es geht ja darum, dass man versucht, eventuell einfach schon frühzeitig den Gegner so an die Wand zu spielen und so nach vorne zu drücken, dass es halt eben schnell entschieden ist, dass man da nicht so lange auf darauf wartet, dass man ein Tor macht, sondern dass man richtig von vorne reingeht.
Ja, das ist natürlich in dem Sinn interessant, weil natürlich so ein, sagen wir mal, wenn du einen Stoßstürmer hast, entweder ob jetzt Tigges oder Dietz und dann einen, sagen wir mal, eher mitspielenden Stürmer oder auch einen, der tief gehen kann, also jetzt Thielmann oder Adamian, die das meistens gespielt haben jetzt. Für die ist das natürlich schwierig, dieses Spiel, ne? Wenn du da irgendwie gegebenenfalls so eine Fünferkette hast und da den Platz zu finden, um auch Tiefenläufe zu machen und dergleichen. Also insofern verstehe ich das schon von der Präsenz her. Tico, ich finde die Idee gut. Du hast mich überzeugt. Wir machen Tigges Dietz in der Bresche Doppelspitze. Da will ich aber Lubi schon auf der 10 sehen und Thielmann auf rechts. Also,
okay.
Ich setze Lubi nicht für Duda auf die Bank. Sorry. Das gibt's bei mir nicht.
Nee, da hast du schon völlig recht. Ja.
Also was dann Kainz auf links, Lubi, Thielmann.
Was alternativ, ich habe gerade noch mal so ein bisschen recherchiert, alternativ kann man noch sagen, dass die Innenverteidigung von, oder die Verteidigung insgesamt sehr alt ist von Slowacko. Überhaupt das Durchschnittsalter von Slowacko ist fast 30. Vielleicht spricht das ein bisschen gegen die Tigges-Dietz-Theorie und mehr dafür, dass man einen Duda und einen Ljubicic und einen Thielmann aufbietet, die halt schnell sind, die wendig sind, die ballstark, dribbelstark sind. Vielleicht ist das dann doch auch eher der Weg. Ich habe mich jetzt gerade selber so ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, aber das kann man, weißt du, so einen 30-Jährigen, wenn du dann ab der 60. Thielmann einwechselst, das ist ja auch kacke, wenn du dem dann hinterher musst. Ne? Also vielleicht Stimmt. können wir uns auch darauf einigen. Dann bringst du Thielmann und Meiner, nee, Thielmann haben wir schon auf rechts gehabt gerade. Dann bringst du Meiner ab der 60., dann müssen die da noch irgendwie hinterher. Das einzige Problem ist natürlich, dass du, wenn du beide, wenn du jetzt Tigges und Dietz als Doppelspitze hast, du hast natürlich dann keinen irgendwie so einen Stoßstürmer, der in der Hinterhand, den du irgendwie bringen kannst. Ne? Und die Frage ist auch so ein bisschen, ob Tigges schon so weit ist, eigentlich 90 Mal durchzugehen. Ne? Natürlich, wenn die auch so alt sind, vielleicht kannst du auch Kevin McKenna nochmal reinwerfen. Der ist früher auch immer nach vorne gegangen. Ne? Der teilweise ja, auch. Ne? Also
das ich könnte mir aber auch vorstellen.
Vielleicht hat er noch einen Spielerpass.
Die Kev?
Ja, so ein paar Kopfbälle kriegt er sicherlich noch hin, oder?
Kay McKissel?
Ja.
Wie gesagt, ich habe mich gerade so ein bisschen selber verwirrt. Du hast eigentlich recht mit der Theorie, wobei, ich meine, wenn sie einen Lämperle mitnehmen, dann haben sie natürlich schon noch einen Stürmer auch dabei, den sie dann auch in die vorderste Spitze stellen könnten. Ne? Der war nicht im Kader jetzt, glaube ich, ne, beim Unionsspiel. Der hat, glaube ich, wieder Dings gespielt, ne? U23.
Ja, Lempele scheint ein bisschen außen vor, muss man schon sagen. Es ist nicht die bisher nicht die Tim Lempele-Saison. Also es wird auf eine Doppelspitze rauslaufen. Ich fänd's eigentlich mal ganz interessant, was wir uns jetzt hier ausgekocht haben. Vielleicht hört Steffen Baumgart ja zu und denkt sich, boah, die Jungs, das ist echt, das aber mal, da hätte ich selber nicht dran gedacht, was für tolle Taktiken die hier mir präsentieren. Oder er denkt sich, was wahrscheinlicher ist, was für ein Schwachsinn. Das mache ich nie im Leben.
Also, ich geh noch mal die Aufstellung von vorne durch. Also, wir haben Marvin Schwelbe im Tor, klar. Schindler, Kilian Hübers, Hector, einzelne 6, Skiri. Dann haben wir rechts Thielmann auf der 10, Lubi, links Kainz und vorne Dietz und Tigges.
Ja, wir machen volle Brechstange, oder?
Direkt von Anfang an. Wenn die Aufstellung stimmt, Daniel, dann gebe ich morgen im Tibolds Eck um 17.30 Uhr in Kölsch aus.
Sehr gut. Ja, das Bittermännchen, hast du ja leider nicht gewonnen, ne, was ich dir versprochen hatte.
Nee, leider nicht. Ja. Aber ich wollte nur kurz anmerken, also wir gehen morgen hin, tatsächlich mein Bruder und ich, wir werden im Stadion sein und es werden noch einige von unseren Freunden auch da sein. Daniel kann leider nicht, das ist sehr schade, aber wir werden natürlich den FC ab 17.30 Uhr im Tibolds Eck gebührend vorfeiern und dann im Stadion feiern. Und wir freuen uns natürlich auf eure Tipps, aber jetzt kommen erstmal unsere Tipps, denn ich sage, der 1. FC Köln gewinnt 3-0.
Ich wollte auch 3-0 tippen, das ist ja langweilig jetzt, Pico.
Ja, aber
dann sage ich, sag ich 4-0.
Okay,
ne?
gefällt mir, liebe Fans der Wizards of Otze, teilt uns mit, was ihr tippt. Dieses Mal wird es auch wieder einen Tipp-Spieltag-Post geben. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass wir das nicht geschafft haben. Beim Saisonfinale gibt es einen extra Kölsch und empfiehlt uns natürlich weiter, lasst uns auf jeden Fall gerne Nachrichten da. Wir haben ja bald die Länderspielpause, Daniel, und unser guter Freund Sprecher Borgert hatte uns ja gebeten, nochmal so die ein oder anderen Thematiken anzusprechen. Das werden wir sicherlich in der Länderspielpause mal machen, denn da haben wir ja sonst nichts zu tun, ne? Also, wenn ihr Ideen habt, sagt uns Bescheid, worüber wir in der Länderspielpause reden sollen. Und Daniel, sollen wir jetzt nochmal was über dieses Banner sagen oder nicht?
Ja, also das Einzige, was ich jetzt, als ich das gesehen habe, das ist vielleicht das Einzige, was ich jetzt dazu sagen würde, gerade auch als jemand, der in Nizza auch ein bisschen dabei war, das wirklich live gesehen hat und da auch immer noch echt drüber nachdenke auch so. Ne? Also gerade als jemand, der wirklich, wie du auch, diesen Verein liebst, das ist mir echt, hängt mir immer noch ein bisschen hinterher, sowas, wenn man sowas sieht. Und ich finde es dann einfach, also sowas aufzuhängen und dann so eine Solidaritätsbekundung mit diesen französischen Ultras irgendwie. Also einerseits, der erste Gedanke war, die haben irgendwie Glück, finde ich, dass sie das natürlich in Französisch gemacht haben, weil ich glaube, wenn das auf Deutsch gewesen wäre und sagen wir mal das gesamte Stadion wirklich verstanden hätte, was da auf diesem Plakat gestanden hätte, dann wäre die Reaktion wahrscheinlich nicht so toll ausgefallen. Ne? Also da haben sie wahrscheinlich sich clever angestellt, das auf Französisch zu machen, sodass die meisten Leute es nicht wirklich verstanden haben. Und der zweite Gedanke war, ich habe einfach das Gefühl, dass diese Ultras in irgendeiner Parallelwelt leben, wo die einfach nicht mehr, wo sie einfach, wo es irgendwo scheinbar Normen und Werte und gibt, die mit dem normalen Menschen einfach nichts mehr zu tun haben. Also wenn man nach solchen Geschehnissen, die da in Nizza vorgefallen sind, wenn man das nach wie vor nicht verurteilt und dann sich mit den Menschen, die da wirklich aktiv dran beteiligt waren, auch noch solidarisiert, dann ist irgendwie, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, was aus dem eigenen Weltbild eigentlich geworden ist, weil das hat einfach mit der normalen Gesellschaft und wie sich normale Menschen verhalten und wie normale Menschen Gewalt gegenüberstehen, einfach nichts mehr zu tun. Und da fehlt mir auch dann jedes Verständnis, was bei diesen Ultras irgendwie scheinbar da zwischen den zwei Ohren in der Birne abgeht.
Mit diesen Schlussworten, weil viel besser hätte ich jetzt nicht sagen können, entlassen wir euch, liebe Fans der Wizards, nochmal etwas nachdenklich Richtung morgen, Richtung zweiten Europacup-Spiel für uns. Wir hoffen trotzdem, dass es ein Fußballfest wird, ein friedliches Fußballfest ohne Gewalt, mit viel Freude, mit hoffentlich vielen Toren von 1. FC Köln, aber vor allen Dingen eben mit großartigem Fußball. Empfehlt uns weiter, hört uns, wo ihr Podcasts hört. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Wizards of Otze, der große FC-Podcast mit Daniel und Pico. Für weitere Infos, Behind-the-Scenes-Extras und die beste FC-Podcast-Community der Welt, kommt bei Instagram vorbei @Wizards of Otze.